Hallo bei den 20 Märchenminuten. Heute mit der 67. Episode. Ich finde das ganz schön beeindruckend. Jede Woche, fast jede Woche, außer im Sommer habe ich ja mal eine kleine Pause gemacht, mache ich hier eine kleine Episode. Es ist wunderbar. Ich finde das ganz toll. Falls ihr es auch toll findet und falls ihr irgendein Märchen gerne mal hören würdet, sagt mir gerne Bescheid über eine Nachricht auf Instagram. Freue ich mich sehr. Und da könnt ihr mich finden unter 20-Märchen-Minuten. Und falls jemand denkt, Mensch, hat sie vielleicht schon mal irgendwas gelesen, was ich gerne hören würde, müsst ihr einfach mal suchen, denn ganz viele Märchen habe ich ja schon auch gelesen, immerhin 66 Folgen gibt es schon. Da ist wohl das eine oder andere Märchen, das man schon lange nicht mehr gehört hat oder gerne hören möchte, wohl dabei. In diesem Sinne geht es aber jetzt weiter mit dem kleinen Muck. Der sitzt ja im Gefängnis. Der König hat ihn gefangen genommen, weil er befürchtet, dass der kleine Muck ihm Schätze aus der Schatzkammer entwendet hat. War gar nicht so. Mit seinem Zauberstab hat er die Schätze gefunden. Aber jetzt sitzt er im Gefängnis und mal sehen, wie es nun weitergeht. Der kleine Muck stellte in seinem Kerker traurige Betrachtungen an. Er wusste, dass auf Diebstahl an königlichen Sachen der Tod gesetzt war. Und doch mochte er das Geheimnis mit dem Stab dem König nicht verraten, weil er zu Recht fürchtete, des Stabes und seiner Pantoffeln beraubt zu werden. Die Pantoffeln konnten ihm jetzt leider auch keine Hilfe bringen, denn da er in engen Ketten an die Mauer geschlossen war, konnte er sich nicht auf dem Absatz umdrehen. Als ihm aber am anderen Tag sein Tod angekündigt wurde, da gedachte er doch, es sei besser, ohne das Zauberstäbchen zu leben, als mit ihm zu sterben, ließ den König um geheimes Gehör bitten und entdeckte ihm das Geheimnis. Der König maß anfangs seinem Geständnis keinen Glauben bei, aber der kleine Muck versprach eine Probe, wenn ihm der König zugestünde, dass er nicht getötet werden solle. Daraufhin gab ihm der König sein Wort und ließ, von Muck ungesehen, einiges Gold in der Erde vergraben und befahl dem Muck, mit seinem Stab zu suchen. In wenigen Augenblicken hatte er es gefunden, denn das Stäbchen schlug deutlich dreimal auf die Erde. Da merkte der König, dass ihn sein Schatzmeister betrogen hatte, und sandte ihm, wie es im Morgenlande gebräuchlich ist, eine seidene Schnur, damit er sich selbst erdrossle. Zum kleinen Muck aber sprach er: »Ich hab dir zwar dein Leben versprochen, aber es scheint mir, als ob du nicht nur allein dieses Geheimnis mit dem Stäbchen besitztest. Darum bleibst du in Gefangenschaft, bis du gestehst, was für eine Bewandtnis es mit deinem Schnelllaufen auf sich hat.« Dem kleinen Muck hatte eine Nacht im Turm alle Lust zu längerer Gefangenschaft genommen. Er bekannte, dass seine ganze Kunst in den Pantoffeln liege. Doch lehrte er den König nicht das Geheimnis von dem dreimaligen Umdrehen auf dem Absatz. Der König schlüpfte selbst in die Pantoffeln, um die Probe zu machen, und jagte wie unsinnig im Garten umher. Oft wollte er anhalten, aber er wusste nicht, wie man die Pantoffeln zum Stehen brachte. Und der kleine Muck, der sich diese kleine Rache nicht versagen konnte, ließ ihn laufen, bis er ohnmächtig niederfiel. Als der König zur Besinnung gekommen war, war er schrecklich aufgebracht über den kleinen Muck, der ihn so ganz außer Atem hatte laufen lassen.
»Ich hab dir mein Wort gegeben, dir Freiheit und Leben zu schenken, aber innerhalb 12 Stunden musst du mein Land verlassen, sonst lasse ich dich aufknüpfen.«
Die Pantoffeln und das Stäbchen aber ließ er in seine Schatzkammer legen. So arm als je wanderte der kleine Muck zum Land hinaus, seine Torheit verwünschend, die ihm vorgespielt hatte, er könne eine bedeutende Rolle am Hofe spielen. Das Land, aus dem er gejagt wurde, war zum Glück nicht groß. Daher war er schon nach 8 Stunden an der Grenze. Obgleich ihn das Gehen, da er doch an seine Pantoffeln gewöhnt war, sehr sauer wurde. Als er über die Grenze war, verließ er die gewöhnliche Straße, um die dichteste Einöde der Wälder aufzusuchen und dort allein zu leben, denn er war allen Menschen gram. In einem dichten Wald traf er auf einen Platz, der ihm zu dem Entschluss, den er gefasst hatte, ganz tauglich schien. Ein klarer Bach, von großen, schattigen Feigenbäumen umgeben, ein weicher Rasen luden ihn ein. Hier warf er sich nieder mit dem Entschluss, keine Speise mehr zu sich zu nehmen, sondern hier den Tod zu erwarten. Über traurigen Todesbetrachtungen schlief er ein. Als er aber wieder erwachte und der Hunger ihn zu quälen anfing, bedachte er doch, dass der Hungertod eine gefährliche Sache sei und sah sich um, ob er nirgends etwas zu essen bekommen könne. Köstliche, reife Feigen hingen an dem Baume, unter welchem er geschlafen hatte. Er stieg hinauf, um sich einige zu pflücken, ließ es sich trefflich schmecken und ging dann hinunter an den Bach, um seinen Durst zu löschen. Aber wie groß war sein Schrecken, als ihm das Wasser im Spiegelbild seinen Kopf mit 2 gewaltigen Ohren und einer dicken, langen Nase geschmückt zeigte. Bestürzt griff er mit den Händen nach den Ohren und wirklich, sie waren über eine halbe Elle lang. Ich verdiene Eselsohren. Warum habe ich mein Glück wie ein Esel mit Füßen getreten? So jammerte er. Er wanderte unter den Bäumen umher, und als er wieder Hunger fühlte, musste er noch einmal zu den Feigen seine Zuflucht nehmen, denn sonst fand er nichts Essbares an den Bäumen. Als er über der 2. Portion Feigen nachdachte, ob wohl seine neuen Ohren unter seinem großen Turban Platz hätten, damit er nicht gar zu lächerlich aussehe, fühlte er, dass die Ohren verschwanden. Er lief gleich an den Bach zurück, um sich davon zu überzeugen. Und wirklich, es war so. Seine Ohren hatten ihre vorige Gestalt. Die lange, unförmige Nase war fort. Jetzt merkte er aber, wie dies gekommen war. Von dem 1. Feigenbaum hatte er die lange Nase und die großen Ohren bekommen. Die Früchte vom 2. Baum hatten ihn zurückverwandelt. Freudig erkannte er, dass sein gütiges Geschick ihm noch einmal die Mittel in die Hand gebe, glücklich zu sein. Er pflückte daher von jedem Baum so viel er tragen konnte und ging in das Land zurück, das er vor kurzem verlassen hatte. Dort machte er sich in dem 1. Städtchen durch andere Kleider ganz unkenntlich und ging dann weiter auf die Stadt zu, die jener König bewohnte, und kam auch bald dort an. Es war gerade zu einer Jahreszeit, wo reife Früchte noch ziemlich selten waren. Der kleine Muck setzte sich daher unter das Tor des Palastes, denn ihm war von früherer Zeit her wohl bekannt, dass hier solche Seltenheiten vom Küchenmeister für die königliche Tafel eingekauft wurden. Muck hatte noch nicht lange gesessen, als er den Küchenmeister über den Hof herüberschreiten sah. Der musterte die Waren der Verkäufer, die sich am Tor des Palastes eingefunden hatten, und endlich fiel sein Blick auch auf Mucks Körbchen. »Ah, ein seltener Bissen, der Ihre Majestät gewiss behagen wird. Was willst du für den ganzen Korb?« So fragte er. Der kleine Muck bestimmte einen mäßigen Preis, und sie waren bald des Handels einig. Der Küchenmeister übergab den Korb einem Sklaven und ging weiter. Der kleine Muck aber machte sich einstweilen aus dem Staub, denn er befürchtete, wenn sich das Unglück an den Köpfen des Hofes zeige, so möchte man ihn als Verkäufer aufsuchen und bestrafen. Der König war bei Tisch sehr heiter gestimmt und sagte seinem Küchenmeister ein über das andere Mal Lobsprüche wegen seines guten Essens und der Sorgfalt, mit der er immer das Seltenste für ihn aussuche. Der Küchenmeister aber, welcher wohl wusste, welchen Leckerbissen er noch im Hintergrund habe, schmunzelte gar erfreulich und ließ nur einzelne Worte fallen.
Oh, es ist noch nicht aller Tage Abend, oder lasst euch überraschen.
Sodass die Prinzessinnen sehr neugierig wurden, was er wohl noch bringen werde. Als er aber die schönen, einladenden Feigen aufsetzen ließ, da entfloh ein allgemeines Ah, dem Munde der Anwesenden. Der König rief,
wie reif, wie appetitlich. Küchenmeister, du bist ein ganzer Kerl und verdienst unsere ganz besondere Gnade.
Also sprechend teilte der König, der mit solchen Leckerbissen sehr sparsam zu sein pflegte, mit eigener Hand die Feigen an seiner Tafel aus. Jeder Prinz und jede Prinzessin bekamen zwei, die Hofdamen und die Wesire und Agas eine. Die übrigen stellte er vor sich hin und begann mit großem Behagen, sie zu verschlingen.
»Wie siehst du wunderlich aus, Vater!« rief auf einmal die Prinzessin Amarza.
Alle sahen den König erstaunt an. Ungeheure Ohren hingen ihm am Kopf, eine lange Nase zog sich über sein Kinn herunter. Auch sich selbst betrachteten sie untereinander mit Staunen und mit Schrecken. Alle waren mehr oder minder mit dem sonderbaren Kopfputz geschmückt. Man denke sich die Schrecken des Hofes. Man schickte sogleich nach allen Ärzten der Stadt, und sie kamen haufenweise, verordneten Pillen und Mixturen, aber die Ohren und die Nasen blieben. Man operierte einen der Prinzen, aber die Ohren wuchsen nach. Muck in seinem Versteck hörte die ganze Geschichte. Er hatte sich zurückgezogen und erkannte, dass es jetzt Zeit sei zu handeln. Von dem Geld, das er mit den Feigen verdient hatte, hatte er sich einen Anzug verschafft, der ihn als Gelehrten darstellen konnte. Ein langer Bart von Ziegenhaaren vollendete die Täuschung. Mit einem Säckchen voll Feigen wanderte er in den Palast des Königs und bot als fremder Arzt seine Hilfe an. Man war am Anfang sehr ungläubig. Als aber der kleine Muck eine Feige einem der Prinzen zu essen gab und Ohren und Nase dadurch in den alten Zustand zurückbrachte, da wollte alles von dem fremden Arzt geheilt werden. Aber der König nahm ihn schweigend bei der Hand und führte ihn in seine Schatzkammer. Dort schloss er die Tür auf und winkte Muck, ihm zu folgen. Er sprach,
»Hier sind meine Schätze. Wähle dir, was es auch sei. Es soll dir gewährt werden, wenn du mich von diesem schmachvollen Übel befreist.«
Das war süße Musik in den Ohren des kleinen Mucks. Er hatte gleich beim Eintritt seine Pantoffeln auf dem Boden stehen sehen. Daneben lag auch sein Stab. Er ging nun umher in der Schatzkammer, wie wenn er die Schätze des Königs bewundern wollte. Kaum aber war er an seine Pantoffeln gekommen, so schlüpfte er eilends hinein, ergriff sein Stäbchen, riss seinen falschen Bart herab und zeigte dem erstaunten König das wohlbekannte Gesicht des verstoßenen Mucks. Er rief aus, »Treuloser König, der du treue Dienste mit Undank belohnst, nimm als wohlverdiente Strafe die Missgestalt an, die du trägst. Die Ohren lasse ich dir zurück, damit sie dich täglich erinnern an den kleinen Muck.« Und als er so gesprochen hatte, drehte er sich schnell auf dem Absatz herum, wünschte sich weit hinweg, und ehe noch der König um Hilfe rufen konnte, war der kleine Muck entflohen. Seitdem lebt Muck hier in großem Wohlstand, aber einsam, denn er verachtet die Menschen. Er ist durch Erfahrung ein weiser Mann geworden, welcher, wenn auch sein Äußeres etwas Auffallendes haben mag, mehr Bewunderung als Spott verdient. So erzählte es mir mein Vater. Ich bezeugte ihm meine Reue über mein rohes Betragen gegenüber dem kleinen guten Mann, und mein Vater schenkte mir die andere Hälfte der Strafe, die er mir zugedacht hatte. Ich erzählte meinen Kameraden die wunderbaren Schicksale des Kleinen, und wir gewannen ihn so lieb, dass keiner mehr ihn ausschimpfte. Im Gegenteil, wir ehrten ihn, solange er lebte, und haben uns vor ihm immer so tief wie vor Kadi und Mufti verbeugt. Ja, das ist die Geschichte gewesen vom kleinen Muck. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nächste Woche machen wir weiter mit, ja, keine Ahnung, ich lasse mir mal was einfallen. Oder vielleicht kriege ich ja auch eine Anregung von euch. Würde mich freuen. Lasst es euch gut gehen. Schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss.